Ah, ist da wieder heiß da in Ägypten. Maria, hörst du es? Er mögt wieder. Kannst du mal schauen? Sicher wieder ein bisschen zu warm. Ich bin noch am Schreiben, ich bin jetzt gerade fertig. Ist da wieder. Ich schreibe nicht gerne Brief, aber ist schon wieder mal gut. Mal noch das letzte Mal durchlesen. Von dem Abschick. Wie geht es den beiden echt? Hoi, Nathanael und Sarah. Shalom. Wundere dich nicht über den Poststempel. Wir sind in Ägypten. Nicht, dass ich... was? Man manchmal sollte ich schöner schreiben. Nicht, dass wir da sein möchten. Der ganze Plan ist irgendwie schief gelaufen. Zumindest mein Plan und unser Plan. Maria und ich, sie hat schon lange einen Buben bekommen. Eigentlich in Nazareth, aber ja. Dann hat sich das Ereignis überschlagen. Es ist einfach zu erstaunlich, was da alles passiert ist in den letzten paar Wochen. Da plant man ein einfaches Leben in der Provinz. Und dann kommt Gott und ja, kommt alles ein bisschen anders. Aber zuerst einmal, hey, wir haben einen Sohn. Und was für einen? Ich kann es immer noch nicht fassen. Schwierig gesehen. Die Gerüchteküche, wie die gebrodelt hat dort. So wie hier. Und Maria schwanger war. Das ist schwierig gesehen. Der ganze Klatsch hat die ganze Sache noch viel schwieriger gemacht. Meine Verlobte, plötzlich schwanger. Dabei, wir haben nicht geschlafen miteinander. Ehrlich. Mein Vertrauen ist ganz schön erschüttert worden. Und ich habe aber Angst kam sie. Du weißt schon, nach dem Gesetz, nach unserem Gesetz von den Juden, da hätte sie gesteinigt werden können. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Ja, und dann die Sache mit dem Engel. Das ist etwas, es ist für mich immer noch unglaublich. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Ein Engel ist gekommen, hat mir gesagt, ich soll Maria zu mir nehmen. Innerlich habe ich gedacht, mit dieser Frau würde ich nichts mehr zu tun haben. Die hat mich so enttäuscht. Betrogen? Ja, aber eben. Nein, sie war nicht so gesehen. Ja, Gott hat andere Pläne als mir manchmal. Es war sein Plan mit Jesus. Wie du weißt, haben wir den Weg müssen nach Bethlehem. Von Bethlehem. Plötzlich ist ja die Sache mit der Regierung und mit den Steuern. Ausgerechnet da, wo Maria hochschwanger war, haben wir sie müssen, oder ich sie müssen mitnehmen und haben wir dann nach Bethlehem müssen reisen. Eigentlich haben wir gedacht, ich baue eine schöne Wiege und dort können wir dann ruhig unser Kind erwarten. Aber es ist alles anders gekommen. Der Bub hat ausgerechnet in Bethlehem geboren werden. Es wäre halb so schlimm gewesen, wenn wir noch ein Zimmer bekommen hätten. Aber nein, es war alles besetzt. Ist das ein Bindlihaus in Bethlehem? Schwierig, wirklich schwierig. Wir waren auch viel zu spät dran und das Wetter war schwierig und so weiter. Ja, nein, das habe ich mir wirklich nicht so vorgestellt. Dort, mit dir. Im Stall, gestunken hat es. Und dort ist das Kind dann wirklich auf die Welt gekommen. Aber was denn da war, war alles wie weggeblasen. All das Schwierige, all das Komische, all das Unfassbare. Ja, da, die 10 Finger, die 10 Zicherli. Wir müssen alles vergessen. Den ganzen Stress mit dieser Reise, mit dem Esel, den er dumm getan hat und so weiter. Es ist für uns plötzlich einfach ein doppeltes Wunder gesehen, wo wir da in der Hand hatten. Ja, weißt du, wenn man auf der holprigen Straße vom Leben unterwegs ist und alles läuft schief, dann versteht man nicht mehr, was Gott vorhat. Ja, aber wenn dann schließlich das Ergebnis war, dann stellst du dir keine Fragen mehr. Ja, und dann ist eben das Papier fertig gesehen. Und dann muss ich da einen Punkt machen, gell? Aber ich schreibe euch bald wieder mal weiter. Liebe Nathanael, liebe Sarah. Ein lieber Gruß von mir aus Ägypten, Maria mit Jesus. Ja, ich dachte mir, das ist gut. Ich glaube, dann können wir es abschicken. Abschicken. Maria, kannst du mir sagen, wo der Post ist in Kairo? Hä? Ah, dort beim Esel, nein, Esel, beim Kamel-Taxi, Station, gut. Dort rechts, beim Zimmerei vorbei. Zimmerei? Oh, da kann ich anscheinend bei mir schauen. Aber danke, wirst du wissen, was du Jesus noch schauen kannst? Dann hört man immer noch. Ja, soweit die kleine Einführung zu der Geschichte von Josef. Wo war er? In Ägypten, genau. Mich hat diese Geschichte von Josef bewegt, und ich stelle jetzt auf Hochdeutsch um, gell, damit alle das wenig verstehen können. Josef und der Gedanke heute Morgen, wie das so steht, der doppelte Josef, um das geht es heute Morgen. Genau, die Josefsgeschichte, weil mich hat Josef interessiert, einfach weil irgendwie man erzählt von den Engeln, von den Hirten, bis zu den Schafen und Eseln und so weiter, Maria natürlich auch und so weiter, gell? Und Josef, wo bleibt Josef? Von ihm liest man, ja, doch eigentlich einiges im Matthäus-Evangelium, und wir dürfen gerne das Kapitel 1 und 2 dann aufschlagen, wenn er die Bibel mit dabei hat. Josef. Wir wollen einen kleinen Vergleich anstellen, den auch schon Dieter in der Einleitung gemacht hat. Genau, nämlich der Vergleich des alttestamentlichen Josef mit dem Josef der Weihnachtsgeschichte. Es sind ja zwei Personen, zwei Männer gleichen Namens in der Bibel. Lebten zu total anderen Zeiten und doch sehen wir erstaunliche Parallelen. Da Dieter schon einige Arbeit vorausgenommen hat, wollen wir gerade mit weitergehen. Das sind die Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, die ihre Geschichte irgendwo ähnlich macht. Das ist ihre Herkunft, sie machen eine unfreiwillige, notvolle Reise. Gott sprach durch Träume zu ihnen. Treue und Liebe trotz Schwierigkeiten zeichnet ihr Leben aus. Sie lebten unfreiwillig in Ägypten. Rettung in einer großen Not, und sie stehen in Verbindung mit der großen Rettung durch Jesus, durch den Messias. Das sind so die Punkte, die wir durchgehen wollen miteinander heute Morgen. Und wir wollen gleich beginnen mit dem ersten Punkt, nämlich ihre Herkunft. Wie gesagt, Matthäus 1. Und Dieter, du hast wirklich sehr gut nachgelesen. Das habe ich nämlich auch festgestellt. Von der Ahnenreihe des Josef der Weihnachtsgeschichte. Im Übrigen, im Skript habe ich den einen Josef immer groß geschrieben und den anderen Josef klein geschrieben, damit man das ein bisschen unterscheiden kann. Ich hoffe, das gelingt mir während der Predigt heute auch. Der Josef aus der Weihnachtsgeschichte hat einen Vater, Jakob. Und das lesen wir, Matthäus 1, 16. Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Herkunft. Die Ahnenreihe von Jesus ist ja die Ahnenreihe, die zurückgeht zu König David, so heißt es in Vers 1, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugt Isaac und Jakob und so weiter, Juda und seine Brüder. Nichts von den anderen Josef, gell, weil das ist nicht seine Linie. Denn der Josef der Weihnachtsgeschichte kommt von David her und von Juda, genau. Diese Ahnenreihe nimmt der Bezug auf die Königsherrschaft von Jesus Christus, dass der Messias aus der Königslinie kommt, genau. Was ich aber euch möchte mitgeben ist und mir wichtig geworden ist, auch im Zusammenhang mit der geopolitischen Lage, sowohl der Josef der Weihnachtsgeschichte wie auch der Josef aus dem ersten Buch Mose sind Juden, Hebräer. Und ich betone das je länger, je mehr, weil das wichtig ist. Wichtig ist. Warum? Johannes 4,22b, habe es in der vorausgegangenen Serie schon über Israel gesagt, das Heil kommt aus den Juden. Das Heil, Soteria, Rettung, Befreiung, kommt aus den Juden. Gottes Heilsgeschichte für die Welt ist untrennbar mit den Juden verbunden. Unser Herr ist ein Jude gewesen, als Jude auf die Welt gekommen. Die Juden haben ihren Ursprung in Gott, in den Erzvätern und so weiter. Ihr kennt die Geschichte. Dass es wichtig ist, habe ich gerade gestern wieder festgestellt. Ich bin gerade ein Buch am Lesen, ein geschichtliches Buch, das behandelt das Thema die Gemeinde und die Juden. In den letzten 2000 Jahren. Hochinteressant, viele Aspekte, die ich nicht gekannt habe und so weiter. Auch im Zusammenhang mit dem Antisemitismus. Und dann habe ich gelesen, dass man als Beispiel, während dem Dritten Reich in Deutschland, hat man aus dem Juden Jesus einen Arier gemacht. Habt ihr das gewusst? Dann hat man völlig losgelöst von der jüdischen Geschichte. Ist ja klar. Juden waren damals total weg und wollte man nicht. Und was machen jetzt die deutschen Christen mit dem Juden Jesus? Das passt ja nicht zusammen, gell? Also hat man auf jeden Fall einen Arier gemacht, oder? Wie hat man das gemacht? Unter anderem, habe ich nicht gewusst, man hat eine neue Bibelübersetzung gemacht. Botschaft Gottes hat die geheißen. Ganz spannend, ja? Habe ich nicht gewusst. Sehr interessant, was für eine Zeit hervorbringt, gell? Plötzlich so auf einer Schiene. Angefangen hat das Ganze, man hat sich mit Jesus beschäftigt zu der Zeit, aber nicht seine Gottessohnschaft, sondern seine Menschlichkeit. Und hatten da irgendwie, wie auch immer, auf alle Fälle, nein, das Heil kommt aus den Juden. Deshalb. Unsere beiden Josefs sind Juden. Sowohl im Alten Testament, herkommend von den Erzvätern Abraham, Isaac und Jakob. Das verbindet die beiden untrennbar. Das ist ein erster Punkt. Ein zweiter Punkt, die unfreiwillige, notvolle Reise. Die lesen wir im Lukas-Evangelium. Das einzige Mal, dass wir da kurz ins Lukas-Evangelium rein müssen. Ich habe die Texte nicht eingeblendet, nur auf Türkisch, das ist ganz bewusst so gemacht. Ich lese euch das auf Deutsch vor. Lukas 2, 4 und 5. Auch Josef machte sich auf den Weg, er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Wir kennen die Umstände zusammen mit dem römischen Kaiser, mit der sogenannten Volkszählung, die dort provinzial gemacht wurde. Also nicht das ganze römische Reich hatte da eine Volkszählung, das wäre rund um das Mittelmeer gewesen zur damaligen Zeit. Aber es gab oft auch einfach örtliche, provinziale solche Volkszählungen. Und da mussten die Leute eben an ihren Heimatort gehen und so weiter. Das führt eben zu dieser nicht sagenumwobenen, realen Geschichte, gell, dass die schwangere Maria da diese notvolle Reise tun musste, sprich Josef, gell, den Esel satteln musste und mit seiner hochschwangeren Frau dorthin gehen musste. Genau, das ist die Geschichte. Auslöser waren die Römer. Gell, der römische Kaiser. Und da fragt man sich, ja, wurde da Josef ein Spielball Roms? Gell? War er da ein Betroffener, Leidbetroffener? Heute wissen wir, nein, das musste ja so geschehen. Jesus musste in Bethlehem geboren werden. Gell? Das war nicht die Entscheidung von den beiden Juden, Maria und Josef. Als der Engel ihnen ja erschienen ist und gesagt hat, wie das Ganze kommt mit Jesus, haben sie nicht Klick gemacht, da schlagen wir die Bibel auf, das würden wir heute vielleicht machen, oder? Ja, wo muss denn der Jesus geboren werden? Hä? Ah, bei Micha 5,1, da muss er in Bethlehem geboren. Oh, jetzt müssen wir umziehen. Wäre ja auch eine Variante gewesen, oder? Müssen wir umziehen nach Bethlehem, weil der Jesus, weil der König Israels muss in Bethlehem geboren werden. Nein, war nicht so, gell? Sie waren noch nicht so weit, kein Vorwurf und so weiter, gell? Nein, die Umstände waren einfach anders. Schon erstaunlich, nicht? Einfach Gottes Wege zu sehen. Und vor allem auch zu sehen, ja, sie hätten das sowieso nicht gemacht. Gell? Zu diesem Zeitpunkt so erst recht nicht. Hochschwanger, da mit dem Esel, oder? Ist ja verrückt. Wir sind nicht einmal nach Israel geflogen, als Monika schwanger war mit dem Manuel. Das ist ja gefährlich. Flugzeug und so weiter und so fort, oder? Höhenluft und so weiter, wie auch immer. Ja, doch, sie mussten es, da war höhere Gewalt im Spiel. Bei Josef im Alten Testament, da war auch höhere Gewalt im Spiel. Auch seine notvolle Reise war nicht freiwillig. Da ist ja die ganze Geschichte mit seinen Brüdern, die ganze Schwierigkeit da, der ganze Knatsch wegen einem schönen Kleid, hat das ja irgendwie angefangen. Wie so viele Geschichten in der Bibel beginnen Streitigkeiten wegen Neid. Gell? Und so auch in dieser Geschichte lesen wir in 1. Mose Kapitel 37. Das Ganze, die ultimative Auseinandersetzung, als seine eigenen Brüder ihn in ein Loch werfen und töten wollen, eigentlich verhungern lassen wollen, dort irgendwo im Feld draußen, kommen midianitische Kaufleute vorbei und sie verkaufen ihren eigenen Bruder. Notvolle Reise Nummer 2. Des Josefs Nummer 1. Gell? Auch er, ein Spielball von fremden Mächten, midianitische Leute, Kaufleute weg und so weiter. Nein, wir wissen in beiden Geschichten, doch ein anderer, ein Höherer, hat bei beiden seine Hände im Spiel. Wunderbar. Aber einfach, stellen wir uns vor, und machen wir uns nichts vor, die Umstände waren total nicht toll, total schwierig. Aber sie hatten irgendwo, fanden ein Ja dazu, weil Gott mit dabei war. Kommen wir zum dritten Punkt, von ihrer Familie und Heimat getrennt. Lesen wir in Matthäus, wieder zurück ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 2, Verse 13 bis 15. Als sie Sterndeuter, wir zwitschen da in der Weihnachtsgeschichte ziemlich ein bisschen rum. Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleibt dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Wir wissen, die ganzen idyllischen Bilder von Stall, von den drei Königen, von den Hirten und so weiter und Tieren, das ist alles ein bisschen idyllisch da mit diesen ganzen Bildern. Hat sich nicht ganz so wirklich zugetragen, schon das mit dem Stall und Hirten und so weiter, aber die Sterndeuter, die sind eben keine Könige, sondern Sterndeuter, sind vielleicht Astrologen gewesen, Weise, passt das schon eher. Die sind, wie wir im Vers 11 dort lesen, später gekommen. Ein wenig später, weil im Vers 11 steht, dass sie zu einem Haus gekommen sind. Dass es vor allem ein wenig später war in der ganzen Abfolge. Vers 16 gibt uns auch eine Zeitangabe, die noch interessant ist, als der König Herodes, denn die Sterndeuter kommen zuerst zu ihm und Herodes sagt, ja, wenn ihr ihn gefunden habt, dann kommt wieder zurück und so weiter und so fort. Und der Herodes macht eine genaue Rückfrage, ja, wenn, wie, was und wo. Und da merkt man ein bisschen heraus, als dann später dieser Kinder, der Befehl zum Kindermord kam, als sie 2 Jahre und jünger sind, dass da einige Zeit vergangen sein muss, dass die beiden, Josef und Maria, mit Jesus in Bethlehem waren, vielleicht einige Monate und so weiter, bis dann die Weisen kamen und bis dann der Befehl von Gott kam, dass sie nach Ägypten gehen sollten. Ganz genau wissen wir nicht, wie lange das war, dass sie weg war und so weiter. Aber sie konnten nicht einfach so quasi Geburt in Bethlehem, okay, Jesus ist in Bethlehem geboren, okay, gehen wir zurück nach Nazareth. Also hat er auch die Frage auch schon gestellt, oder? Warum sind sie nicht sofort wieder zurückgegangen? Warum blieben sie längere Zeit in Bethlehem? Und da kommt die ganze Ägypten-Geschichte noch und so weiter. Oder? Das wäre ganz interessant, die ganzen Umstände, die da irgendwie mitgespielt haben müssen und so weiter. Gott hat es zugelassen. dass sie weggehen von der Heimat. Irgendwo, das sind so die Anführungszeichen, die Umwege Gottes, die macht Gott manchmal auch in deinem und meinem Leben. Irgendwie von A nach B, oder? Und irgendwie geht das noch A1 und A2 und A3, oder? Bis B-01, bis man irgendwie zum B kommt, gell? So ist das bei Gott manchmal. Gemeindebau ist irgendwie auch so. In unserem Glaubensleben ist das auch so. Ja. Switchen wir zum Josef im Alten Testament. Sein Drama, sein Getrennten von der Familie ist uns bekannt. 1. Mose 39, wir können nicht detailliert darauf eingehen. Er kannte das auch. Er musste weg von zu Hause. Alles, was ihm lieb und wert war, musste er zurücklassen. Und er wusste nicht, werde ich sie jemals wiedersehen. Ein Streit getrennt. Schon tragisch. Getrennt von der Familie. Kommen wir zum vierten Punkt. Gott sprach durch Träume, hat er auch dir dann richtigerweise festgestellt. Ja, die Träume, die haben eine große Bedeutung. Bleiben wir hier kurz beim Josef im Alten Testament. Ja, da kennen wir, gell, diese Träume. Die haben ihn buchstäblich aus dem Dreck von den ägyptischen Gefängnissen herausgeholt. An den Königshof, an den Pharaonenhof mit Glanz und Gloria. Dank dem, dass Gott durch Träume ihm gesprochen hat, ihm Wegweisen gegeben hat, ihm die Hilfe gegeben hat, Traumdeutungen gegeben hat von verschiedenen Leuten und so weiter, von höher gestellten Menschen. Gott hat durch Träume zu ihm gesprochen. So auch bei Josef. Dort hat er gute Arbeit geleistet. Das war eigentlich meine Frage, wie viele Träume hatte Josef? Wie viele waren es? 4 Träume, genau. 4-mal hat Gott zu ihm gesprochen, ganz interessant. Gell? Und es ging immer um Jesus. Es ging immer um Jesus. Das war seine Aufgabe, zu schauen, dass es diesem Kind gut geht. Gott hat ihn geführt. Hier ein kleiner Exkurs. Spricht Gott noch heute durch Visionen und Träume? Fragezeichen. Hört Gottes Wort am Prophet Jeremia. Kapitel 23, Vers 28. Der Prophet, der einen Traum hat, der erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, der verkündige mein Wort in Wahrheit. Was hat das Stroh mit dem Weizen gemeinsam? Fragezeichen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Gott kann heute noch durch Träume sprechen, ja. Aber er tut es viel mehr. Mit viel mehr Gewicht durch sein Wort. Gell? Ich meine, die beiden Josefs hatten die Bibel nicht. Gell? Hatten Gottes Wort nicht schriftlich in dir. Und deshalb sprach Gott durch Träume zu ihnen. Gott kann auch heute zu Menschen sprechen, die nicht Zugang zu Gottes Wort haben. Ganz klar. Tut er auch. Aber wer sein Wort hat, soll nicht Träume und Visionen suchen. Also ist noch spannend, der Jeremia hier sagt, was hat das Stroh mit dem Weizen gemeinsam? Hä? Der Vergleich, gell? Das Stroh nach dem Weizen ernten, bleibt das Stroh liegen. Träume sind wie Stroh, nicht nahrhaft. Gottes Wort ist nahrhaft, ist Nahrung, ist der Weizen, das Wertvolle, gell? Das ist man heute manchmal ab und zu mal gewissen Christen sagen, die so Ausschau halten nach Visionen und Träumen. Ja, wo ist die Bibel? Wenn man die Leute noch fragt, wie gut kennen sie die Bibel, staunt man dann vielleicht. Nein, wir haben Gottes Wort. Das einfach hier dazu zu träumen. Diesbezüglich. Also beide hatten sie. Und Gott führte den Josef eben durch solche zum Schutz seines Kindes. Kommen wir zum fünften Punkt. Sie hielten fest an Treue und Liebe in Schwierigkeiten. Matthäus 1, 19 und 20. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe da, erschien ihm der Engel des Herrn im Traum, da sprach Josef, Sohn Davids, scheu dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Josef, Altes Testament. Seine Treue ist legendär. Da mit dieser Frau des Potiphar, gell, als sie sich an den jungen, erfolgreichen Mann ranmacht, gell, und ihn ins Elend stürzen will. Und sein Verhalten, wie sollte ich eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen, fragt er. In der Fremde, niemand hätte es gesehen. Was will ich mit diesem Gott, der mich irgendwo und dann diese Umstände, weg von der Familie und so? Nein. Er orientierte sich an seinem Gott, Josef. Legendär. Einfach ein treuer Mensch, ein ethisch sauberer Mensch in der Fremde, dort, wo es niemand sah. Und das ist auch ein guter Punkt für mich. Wie sauber ist es in meinem Leben, dort, wo mich niemand sieht? Gott sieht mich. Kommen wir zum Josef im Neuen Testament. Im Text heißt es, aber Josef, ihr Mann, der gerecht war. Gerecht. Jetzt müssen wir uns ein bisschen da hineinarbeiten, diese ganze Geschichte. Das ist hochspannend, wirklich hochspannend, Maria und Josef. Wenn man da ein bisschen schaut, die ganze Abfolge von Offenbarungen Gottes, von Träumen hin und Träumen her. Zuerst spricht Gott ja zu Maria. Das lesen wir im Lukas-Evangelium, das ist wichtig, das Lukas-Evangelium, die Geschichte dort übereinander zu legen mit der Matthäus-Geschichte und zu sehen, Gott spricht zu Maria. Dann heißt es bei Lukas 39 und 56, kaum hat der Engel zu ihr gesprochen, kann sein, dass sie relativ rasch wegging zu Elisabeth, ihrer Verwandten. Und blieb dort geschlagene 3 Monate dort oben, weg von Josef. Gell? Ich glaube nicht, dass die beiden miteinander gesprochen haben. Oder? Ich könnte sagen, oh, Josef, da ist ein Engel mir erschienen, kein Traum im Übrigen. Da ein Engel mir erschienen, hat mir gesagt, ich werde schwanger vom Heiligen Geist und so. Und die beiden sind nicht zusammengehockt, das gute Ehepaar machen und haben jetzt die Situation miteinander bewegt und so weiter. Ich glaube nicht. Vielleicht aber doch. Und es kam zu einem Knall. Was? Stellt euch einfach die Situation vor. Und jetzt einfach Gott. Gott kommt nicht. Mach Beispiel. Liebe Rita, ich möchte gern mit einer Anita das und das machen. Bist du da einverstanden damit? Oder liebe Anita, gell, eigentlich plane ich das und das und so weiter. Bist du einverstanden damit? Und würdest du, hey, Gott hat nicht gefragt. Gott hat erwählt, Punkt. Und die hatten ja zusammen, Punkt. Da haben wir manchmal schon ein bisschen unsere Probleme, glaube ich. Wir meinen immer, Gott müsse uns fragen, sehe ich das denn auch noch so? Nein, Gott erwählt. In dieser Situation. Und das war gar nicht einfach. Gott lässt da gar nicht immer noch so einfache Dinge zu. Das war echt schwierig für die beiden. Also wenn ihr da ein bisschen zwischen den Zeilen lest, merkt man, da knistert es ganz gehörig. Also eben, sie geht da hoch zu Elisabeth. Warum geht sie dorthin? Klar, wir lesen dann, da ist ja der Johannes schon im Bauch der Elisabeth und wird da bald geboren und so weiter. Und da haben wir immer die wunderbaren Texte dort, Prophezeiungen und Lobpreise. Wunderbar, alles gut und richtig, gell? Aber du als Bibelleser, versetzt sich mal in die Lage der beiden. Höchst schwierig. Gell? Von Gott inszeniert. Das ist doch der Hammer am Ganzen, oder? Was macht das in meinem Leben? Auch hier wiederum. Oft nicht so ganz einfach. Ich möchte auch noch mal erwähnen, was der Josef am Schluss geschrieben hat. Weißt du, wenn man auf den holprigen Straßen des Lebens unterwegs ist und eines nach dem anderen schiefläuft, dann versteht man nicht, was Gott mit einem vorhat. Aber wenn du schließlich das Ergebnis siehst, dann stellst du keine Fragen mehr. Ja. Wir hätten gerne manchmal das Ergebnis vorher. Gell? Nein, Gott arbeitet nicht so. Der Traum, den dann er zu Josef spricht, dann, Matthäus 1,19. Gell? Das kommt dann einige Zeit später. Gott lässt er einfach mal, Josef, deine Maria ist schwanger. Gott hat gesagt, warum und wieso. Und er muss das zuerst irgendwie verdauen. Zuerst einmal, glaub ich ihr, der Maria, glaub ich ihr. Ja, da könnte jeder kommen. Komm jetzt. Gehst du mit einem anderen Mann, oder? Und dann sagst du einfach, oh, das war ein Engel. Ja, vielleicht hat der Mann einen Engel, ja. Ein lieber Kerl. Hey, überlegen wir uns das einmal. Das ist nicht einfach klar. Das sind geistlich gesinnte Menschen, wie du und ich auch. Gell? Wie schnell und uns Christen kommt manchmal der Zweifel auf. Ja, die wollte doch und der wollte doch und so. Gell? Wie schnell denken wir schlecht über den anderen? Wie schnell? Doch einmal. Und Gott lässt das zu. Gott lässt den Josef in diese Situation hereinkommen. Gell? Und mal schauen. Gott lässt zu beim anderen Josef. Ja, jetzt soll halt diese Potiphar-Frau mal ein bisschen rangehen an Josef. Mal sehen, wie hängt er an mir? Wie fest bleibt er an mir? Gott lässt Versuchungen zu, Prüfungen zu. Nicht er macht sie, er lässt es zu. Bleiben wir bei ihm. Bleiben wir bei diesem Wort, das Weizen ist, bei Gottes Wort. Ja, ich denke auch, das Herz des Josef ist geprüft worden. Wie liebst du deine Maria? Wie liebst du sie? Wenn er eine egoistische Liebe gehabt hätte, eine ich-zentrierte Liebe, ich will die Maria, gell? Dann wäre das schwierig geworden. Dann wäre vielleicht das geschehen, die hat mich enttäuscht. Hat mich so enttäuscht. Ich bin so etwas verletzt und enttäuscht von der Maria. Da haben wir das Gesetz, steinigt sie. Egoistische Liebe kehrt sich sehr schnell, ich würde alles für meine Monika machen. Aber sie hat mich so verletzt. Weg mit dir. Als egoistische Liebe. Können wir uns vielleicht in der nächsten Serie, wenn es um Ehe geht, uns noch ein bisschen mehr darüber Gedanken machen. Aber so, hier mal bei Josef und Maria. Ich finde das ganz interessant. Nein, dann kommt der Punkt, dass Gott zu ihm spricht, Maria, Josef, mit Maria ist es so und so, wie wir das in Matthäus 1 lesen. Und dann steht eben diese wunderbare Aussage, dass er ein gerechter Mann war. Ein gerechter Mann. Aber das bringt uns auch wieder in eine nicht ganz einfache Situation. Ja, was ist in dieser Situation Gerechtigkeit? Nach dem Gesetz handeln? Barmherzig sein? Liebe? Auch wieder gar nicht so eine einfache Frage. Gell? Im Übrigen, Josef, ein gerechter Mann, irgendwie erinnert er uns an Hiob, nicht? Gott sagt auch zu Hiob, ein gerechter Mann, ein Mann, der untadelig ist. Das bringt die Geschichte zum Vorschein. Das ist für mich so ein bisschen auch der Hauptpunkt, wenn wir auf Josef schauen. Ich glaube, dieser Josef hatte wirklich eine sehr feine Gesinnung. Er steht daneben, nein, sie soll nicht gesteinigt werden. Er will sie heimlich entlassen, möglichst irgendwie für beide Seiten gut aus der Geschichte rauszukommen. Das war ihm wichtig. Bis dann der Engel zu ihm sprach, bis dann Gott zu ihm sprach, sagte Josef, nimm Maria zu dir. Pack diese Geschichte, glaub sie einfach. Die anderen, die sind dann auch noch, die Familie und das Dorf und so weiter, die werden der Geschichte nicht glauben. Du nimm sie, steh vor ihr hin. Nimm sie an der Hand. Und nachher mit dem Esel nach Bethlehem und so weiter. Und er bleibt treu ihr. In der ganzen Situation. Bis zur Geburt und über das hinaus. Ich finde, es kommt so ein wunderbarer Mann zum Vorschein. Ein Handwerker, der vielleicht nicht viele Worte machte, aber war zuverlässig und treu. Gott wählte Josef als Vater, irdischen Vater von Jesus, wenn man so sagen will, gell? Nicht von der Zeugung her, aber ihn. Welche Art von Vater suchte sich Gott, Vater, für seinen Sohn auf Erden aus? Josef. Ich denke, es lohnt sich, darüber sich noch mehr Gedanken zu machen und noch ein wenig mehr in diese Geschichte mit hineinzugehen und einfach zu sehen, Gott bestimmt, Gott erwählt, habe ein Ja dazu und geh weiter. Und wenn Gott irgendwo in Anführungszeichen in Schwierigkeiten führt, weil er uns einfach noch Schwierigkeiten prüft, dann leg sie in Gott hin, sag du, und jetzt mach du. Ich weiß nicht wie weit, und Gott führt dann Schritt um Schritt durch, das sehen wir auch bei Josef. Gehen wir weiter, sie lebten unfreiwillig in Ägypten, haben wir schon miteinander festgestellt, bei Josefs Geschichte, er blieb in Ägypten, er ging nie zurück. Leibhaftig, als Toter schon. Gell? Ganz interessant. Aber die Familie kam dann nach Ägypten. Josef, er ging zurück. Und dann haben wir diese Aussage, Vers 15, Matthäus 2, 15. Und er blieb dort in Ägypten bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Er spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das ist ein Zitat aus Hosea 11, Vers 1. Und was hat es, wenn man das dort nachliest, kommt man überhaupt nicht auf den Messias irgendwie und so weiter. Weil dort ist Israel gemeint, oder? Und das ist irgendwie ein Aspekt, der in der ganzen Geschichte wichtig ist, wo Gott eben auch diese Verbindung macht mit Israel in Ägypten und raus aus Ägypten. Und jetzt kommt Jesus und sie müssen nach Ägypten, gell? Warum müssen sie unbedingt nach Ägypten? Geschichtlich schon, macht das total Sinn. Irgendwie macht Gott die Verbindung von Jesus mit dem Volk Israel, das in Ägypten in Gefangenschaft kommt, dann rausgeht, und wir wissen, das ist gar keine Heroes-Geschichte von Israel. Das ist nicht die schönste Geschichte. Was Gott macht schon, aber das Volk Israel mit dem ganzen Abwägen und mit den Götzen und so weiter und so fort. Irgendwie, als ob Gott diese Geschichte Israels noch einmal mit Jesus wiederholt. Wie das Volk Israel von Ägypten herauskommt ins verheißene Land, schickt jetzt Gott seinen Sohn nach Ägypten, macht die Reise noch einmal, und jetzt kommt nicht das Volk Israel zurück ins verheißene Land, sondern Jesus. Und er macht mit Jesus das, was er eigentlich mit seinem Volk machen wollte. Irgendwie ist es eine Verbindung. Mein Sohn Israel hole ich heim. Mein Sohn Jesus hole ich heim nach Israel. Ich finde es mega, mega interessant. Wir müssen noch ein bisschen mehr nachgehen, was hier noch mehr an Vergleich da ist. Haben wir wieder noch Jeremia 31,10 rausgeschrieben, auch wieder ein bisschen geopolitisch. Hört das Wort des Herrn, ihr Heidenvölker, und verkündet es auf den fernen Inseln und sprecht: Der Israel zerstreut hat, der wird es auch sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Und jetzt ist der Hirte gekommen in Jesus. Der gute Hirte, Johannes 10, kommt zu seinem Volk. Und dieser gute Hirte wird eines Tages wiederkommen, als König der Könige nach Israel wird er kommen. Aber angefangen bei Jesus hat es in Ägypten, auch in Ägypten. Ja? Irgendwie parallel. Ja? Wir sehen diese Parallelität. Gut, wir machen vorwärts machen. Rettung. Eine große Rettung kommt durch die beiden Josefs. Wir switchen wieder zum Josef im Alten Testament. Ja, er war ein großer Retter. Leider wurde er in den Geschichtsbüchern ein wenig verwischt, seine ganze Geschichte. Gibt aber auch Bücher darüber. Die gehen bis so weit, dass er der Erfinder der Pyramiden war. Zumindest die ganze Geschichte da mit dem Sammeln von Nahrungsmitteln, weil Gott 7 Jahre Hungersnot über der ganzen Region ausgerufen hatte, ist ja legendär. Und es war Josef, der die Mittel hatte, um das nicht zu verhindern, aber durch die Hungersnot hindurch zu führen und zu retten. Josef, durch Josef gab es eine materielle Rettung. Er rettete die Bewohner und auch seine eigene Familie vor dem Hungertod. Und so wurde er einer der ganz, ganz Großen zu seiner Zeit. Ein Beispiel von anderen, die wir in der Bibel lesen, gell? Daniel oder Mordechai im Buch Esther, auch Retter ihrer Zeit. Aber es gab auch eine geistliche Rettung durch Josef, damals in Ägypten. Die geistliche Rettung war, dass er rettete seine Familie vor dem Zerfall durch Neid, Lügen und Streit. Oder? Josef in Ägypten, die ganze Streitigkeit mit seiner Brüder und so weiter. Und ihr kennt die ganze wunderbare Versöhnungsgeschichte, die Josef initiiert. Und irgendwie merkt man, da ist ja wieder Gott im Spiel mit dieser Hungersnot und so weiter, dass dann der Jakob und zuerst seine Söhne dann nach Ägypten kommen, damit sie sich wieder versöhnen. Gott will versöhnen. Also Josef im doppelten Sinne, ein Retter seiner Familie. Denn wie wichtig ist das? Stellt euch vor, der Messias kam nicht aus Josefs Stamm, sondern aus dem jüdischen Stamm von Juda. Gell? Ich meine, wenn man die Geschichte liest, denkt man, dieser Juda ist ja schon ein schlimmer Finger. Aber der Josef, wow, was für ein ehrlicher, aufrechter, erfolgreicher Typ. Ich meine, wenn der Messias aus einem Stamm kommen sollte, bestimmt von Josef. Und das wäre vielleicht so geworden, wenn er sich die Versöhnung stattgefunden hätte. Von Josef initiiert, dass die Familie zusammenkommt und wieder eins wird. Ja. Switchen wir zum Sohn des Josef in der Weihnachtsgeschichte. Auch Jesus kam, um Rettung zu bringen, materiell, die Wunder der Brotvermehrung, Weinvermehrung, Fisch, Sturmstillung, kranke Menschen wurden geheilt. Materiell, als Jesus kam. Aber noch viel mehr natürlich geistlich. Menschen erlebten Vergebung ihrer Schuld. Jesus sandte sie zurück zu ihren Familien, in ihre Umgebung und sagt, was Gott euch Großes getan hat. Menschen, die ein neues Leben empfangen haben. Menschen, ja, durch Vergebung neues Leben hatten. Und später erwählte die Apostel, die diesen Versöhnungsdienst durch das Evangelium weitertragen sollten und auch haben. Bis zu heute, die wir wissen, durch den Glauben Jesus Christus werden wir gerettet. Diese Rettung, der Sohn des Josef, Jesus, diese große Rettung. Und das bringt mich dann zum letzten Punkt. Auf dem Skript hatten wir einige Bibelstellen dazu. Matthäus 1, 21. Warum feiern wir Weihnachten? Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Sünden. Das ist die große Rettung, Punkt 8. Die große Rettung, warum Jesus gekommen ist, um uns und diese Welt von Sünde und Schuld frei zu machen. Sünde heißt, das Getrenntsein von Gott aufzulösen, zu versöhnen. Gell? Darum ist Jesus gekommen. Darum ist der Jude Jesus wichtig. Darum ist das Volk der Juden so wichtig. Das Heil, das sind wir beim ersten Punkt, das Heil kommt aus den Juden. Kommt durch Jesus Christus. Und das müssen wir betonen heute. Und es wird nicht immer gerne gehört, aber es gibt Menschen, die es brauchen und hören wollen. Die große Rettung noch und Josef aus dem Alten Testament. Ich lese noch 1. Mose 41, 45. Und der Pharao gab Josef den Namen Zaphenach Paneach. Und der Name bedeutet Erhalter des Lebens, Retter der Welt. Dieser Josef im Alten Testament ist nichts anderes als ein Hinweis auf den großen Josef, Jesus. So verbindet sich diese beiden Josefsgeschichten in so vielen und noch anderen Aspekten. Wir wollen noch beten miteinander. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein Wort, denn es ist wirklich wie ein wunderbarer Teppich, Fäden, Geschichtsfäden, die ineinander gehen. Solche, die uns passen, solche, die uns gefallen, aber auch die anderen. Und so machst du es auch mit unserem Leben. Wir danken dir für Josef. Danke hat er ein Ja für seine Maria. für die ganze Geschichte, die du mit ihm vorhattest. Und ja, es waren schwierige Wege, aber du hast hindurchgetragen. Und du kennst auch unsere manchmal schwierigen Wege, schwierigen Entscheidungen, schwierigen Herausforderungen, aber wir vertrauen dir. Das heißt, an dem Tag, als wir unser Leben, als ich mein Leben dir übergeben habe, du die Führung meines Lebens übernommen hast. Und dafür danke ich dir. Und danke ich dir für jeden Tag, die schönen und die schwierigen. Sie sind von dir. Ich bete dich an. Amen.